Hallo und herzlich willkommen zu Herr Stroms Ursachen, dem Podcast rund um das Thema exklusive Uhren. Und heute mit dem zweiten Teil zum Thema Sammeln, Sammler und alles, was damit zu tun hat. Eine kleine Typologie. Wenn Sie den ersten Teil gehört haben, da ging es um das Thema, was ist eigentlich Sammeln? Wie unterscheidet sich der Besitzer vom Sammler? Und heute der lange, lange erwartete und ersehnte Teil über die Typologie der einzelnen Sammler. Doch bevor ich damit starte, erst einmal ein wenig Musik. Mein Name ist Bernhard Strom und ich bin für diese Folge der Urologe Ihres Vertrauens. Und werde jetzt ein bisschen mehr drauf eingehen, ja, welcher Typ Sammler oder Sammlerin sind Sie denn eigentlich? Es ist nicht so hundertprozentig bierernst gemeint, auch wenn es sehr analytisch ist und ich immer wieder höre, Herr Strom, genau der Typ bin ich eigentlich oder ich habe dort angefangen, habe mich dann über diesen Typ weiterentwickelt und jetzt bin ich diese und jene Person. Also ganz, ganz spannend und ich glaube, Sie werden ein leichtes Lächeln in den Ohren haben, wenn Sie sich das Ganze anhören und sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle wiedererkennen. Es ist also kein Entweder-Oder, sondern es kann ganz, ganz vieles sein, was Sie dann nachher mitkriegen, wenn ich in die einzelnen Sammlertypen ein wenig beschreibe. Bevor ich jetzt in die einzelne Typologie einsteige, muss ich darauf hinweisen, dass diese Podcast-Folge sehr ungenderig wird, weil ich immer in der männlichen Form rede, der Kaufrauschige, der Exklusive etc. etc. Das hat damit zu tun, dass die allermeisten Sammler ja wirklich männlich sind. Es gibt nur sehr wenige ambitionierte Sammlerinnen, sind mir kaum bisher untergekommen in den letzten 10 Jahren, was ich sehr schade finde. Und daher vermeide ich es, die Sternchen und die Genderendungen mit innen zu lesen, denn im Podcast ist das sehr, sehr anstrengend für die Ohren. Deswegen natürlich sind immer beiderlei Geschlecht gemeint, ganz klar. Und das eine trifft auf die andere ganz genauso zu. Die ersten beiden Typen, von denen ich reden möchte, der Kaufrauschige und der Exklusive, haben eins gemeinsam, sie können sich das Sammeln wirklich leisten. Nicht nur im zeitlichen, sondern auch wirklich im finanziellen Sinne. Also sie haben die Mittel ihrer Sammelleidenschaft wirklich exzessiv nachzugehen. Aber beginnen möchte ich mit dem Kaufrauschigen. Ist so jemand, der, ich sag mal so, das Schaufenster als sein Jagdrevier sieht, der natürlich auch nicht zufällig an einem Schaufenster steht oder vorbeigeht, sondern der schon sehr genau weiß, was gleich passiert, der sich im wahrsten Sinne des Wortes dann wirklich auch leisten kann, auch mal ganz spontan reinzugehen und da das Personal um sich herum zu scharen. Sehr häufig wird er auch vom ortsansässigen oder etwas weiter entfernten Konzessionär angerufen, denn der Konzessionär ist sein bester Freund, was aufgrund der Kaufkraft des Kaufrauschigen auch auf Gegenseitigkeit beruht. Und der kriegt dann auch immer so, ja, die besonderen Highlights. Hallo Herr Doktor so und so, hallo Herr Professor. Kommen Sie doch mal kurz vorbei. Ich hätte aber wirklich einen Schmankerl für Sie. Kommen Sie mal rein, gucken Sie sich einfach mal das an. Beide Seiten der Verkaufstheke legen dann großen Wert drauf, dass auch mal ein Gläschen Champagner über die besagte Theke geht, bevor dann dort die Preziosen ausgeteilt werden. Man ergeht sich dann in diesem kleinen Kreise, also exklusiver Verkäufer, exklusiver Kunde und exklusive Ware. Man ergeht sich dann so ein bisschen im Fachsimpeln, wobei der Berater und Verkäufer über das ein oder andere Manko des Käufers rein wissenstechnisch auch gerne hinwegsieht, mit einem leichten Lächeln in der Hoffnung, dass nachher wirklich die Preziose im doch gerne fünfstelligen, manchmal auch sechsstelligen Betrag über die Theke geht. Der Kaufrauschige ist, wie gesagt, meistens ein Konzessionärs- oder Juwelierskunde und er ist auch kein Wiederverkäufer. Er kauft, um zu besitzen, um seinen Besitz auch ein bisschen zu zeigen und sich auch an seinem Besitz zu erfreuen. Aber ja, er muss nicht verkaufen. Also das ist rein finanziell gesehen schon überhaupt nicht sein Ding. Thank you. Vom Kaufrauschigen kommen wir zum Exklusiven. Eigentlich ähnlich gestrickt wie der Kaufrauschige, aber noch, ich sag jetzt mal, eine Nummer oben drüber, denn Konzessionär ist gar nicht so sehr sein Ding. Er kauft natürlich auch nicht Second Wrist, also er kauft natürlich Neuware, die er kennt oder die man ihm ja anbietet, sozusagen. Aber das kauft er schon sehr, sehr gerne auch mal direkt vor Ort. Er kennt sich also in den Juratälern aus. Er weiß genau in Glashütte Bescheid. Er wird dort nicht vom Konzessionär oder Juwelier, sondern vom Hersteller direkt angerufen. Er wird auch eingeladen zu besonderen Präsentationen, zu besonderen Events, gerne auch auf den Messen mit Exklusivbehandlungen in jeglicher Art und Weise. Dann setzt er sich auch schon mal in seinen Flügeltürer und düst für ein Wochenende in die Schweiz, weil er dort weiß, nicht nur das Rahmenprogramm ist ganz hervorragend, sondern auch das, was ihn da vielleicht in Feingold erwartet, in limitierter Auflage, die 3, 4, 5 Stücke, die es weltweit davon gibt. Eine davon wird danach in seinem Tresor landen. Also das ist dann schon was ganz, ganz Exklusives. Der Exklusive ist in den seltensten Fällen auch ein Schwätzer und ein Zeiger, sondern sehr oft für sich. Also er sammelt für sich in allererster Linie. Er freut sich daran, wie ein Kunstliebhaber, der sich gerne auch seine Schätze mal alleine anguckt. Also er macht es nicht für die anderen, sondern für sich. Natürlich aber auch mag er ganz gerne hofiert werden von den Herstellern. Wie gesagt, kennt den Inhaber oder den Geschäftsführer persönlich. Und das ist ihm Lohn genug. Und dafür zahlt er dann auch gerne sehr, sehr hochstellige Preise. Der Exklusive ist auch ein gern gesehener Gast, ich sag mal bei Sotheby's, also bei Auktionen, die 1, 2, 3 Mal im Jahr angesetzt werden, zu denen er natürlich auch persönlich eingeladen wird, vielleicht sogar mit der Hotelsuite, um dann die alten Vintage-Preziosen vielleicht über ein entsprechendes Gebot seiner Sammlung einzuverleiben. Im kleinen Kreis von Exklusiven kennt man sich, weil man sich auf dem einen oder anderen Gala-Diner des Herstellers schon mal getroffen hat, weil man sich unter sich wähnt und auch in den allermeisten Fällen in derselben Klasse von Hotels wohnt und dieselbe, ja, sag ich mal, PS- und Prestigeklasse von Automobil fährt. Verwandt mit dem Exklusiven ist der Zeiger. Auch der Zeiger kauft seine Uhren beim Juwelier oder direkt beim Hersteller, weil er einfach viel zu große Angst hat und manchmal auch viel zu wenig Ahnung. Aber die Angst ist zu groß, dass er wirklich da einem Fake aufsitzt. Und das wäre der absolute Worst Case. Denn wie gesagt, er trägt seinen Namen, weil er das, was er besitzt, sehr, sehr gerne zeigt. Der Zeiger besitzt nur Sekundäruhren, eigentlich besitzt er Statussymbole. Und diese meistens von einer Marke. Und darüber weiß er auch trefflich zu referieren, warum genau diese eine Marke und alle Vorteile. Und mit solchen Sätzen wie, wenn Sie mich fragen, es gibt eigentlich nur XYZ. Und das ist ja so und das Beste von. Er kennt dort meistens auch die Wertentwicklung, er kennt alle Preise, er kann unheimlich gut Broschüren oder Internetauftritte dieses Herstellers zitieren, lässt einfließen, wer diese Marke auch trägt oder was bekannte Juweliere und bekannte Persönlichkeiten genau zu dieser Marke lobend erwähnen. Wirklich sehr, wenn sie in Gesprächen, Smalltalk, ihn nach seiner Marke fragen, denn davon weiß er eine ganze Menge, von anderen wiederum überhaupt nichts. Natürlich reden wir auch beim Zeiger von Uhren aus dem Luxussegment. Er achtet aber schon ein ganz klein bisschen drauf, weil er ja so monomarkistisch ist, dass er sich eine Marke ausgesucht hat, die sowohl exklusiv als auch breit aufgestellt ist, weil er braucht ja für jede Lebenslage wirklich eine Uhr dieser einen Marke. Er braucht was Sportives, er braucht was Elegantes, er braucht vielleicht was zum Tauchen und zum Fliegen, obwohl er beides nicht beherrscht, aber wurscht egal, er braucht einfach alles, denn diese Uhr begleitet ihn in jeglicher Lebenslage. Das bedingt natürlich auch sein Verhalten gegenüber Trägern von anderen Marken. Und wie er sich verhält oder auf welcher Stufe er sich sieht, hat natürlich sehr, sehr viel auch mit der Preisliste der Uhren des Trägers gegenüber zu tun. Also wenn der mindestens eine, seiner Meinung nach, gleichwertige Marke trägt, dann kann man drüber reden, bewundernd, auch wenn man sich über die Marke selbst nicht unterhalten kann. Wenn er allerdings jetzt einfach jemand ist, der sehr viel Ahnung von Uhren hat, aber ich sage jetzt mal aus dem Vintage-Bereich ein paar Preiswertwecker am Handgelenk, dann kann er zumindest, so glaubt der Zeiger, auf seinem Niveau mit ihm, allein gesprächstechnisch oder sammeltechnisch, überhaupt nicht mithalten. Spannend wird es immer, wenn zwei Zeiger aufeinandertreffen, denn das ist so ein bisschen so ein Ritual, so ein umeinander herumtanzen, abwägen, was weiß der andere, wenn es dann auch noch dieselbe Marke ist und was weiß er, was kennt er, habe ich zwei Zitate mehr als mein Gegenüber, und es ist so ein bisschen diese Rivalität, wer ist jetzt hier das Alpha-Männchen dieser Marke am Platz. Das ist sehr, sehr spannend, wenn er dann merkt, dass sein Gegenüber wirklich Ahnung davon hat, auch in die Tiefe und nicht nur oberflächlich irgendwelche Werbesprüche, dann zieht er sich meist zurück und dann kann er auch gönnen in diesem Sinne, aber der Abend ist eigentlich versaut und das Thema Uhr wird auch an diesem Abend mit niemandem mehr angeschnitten. Das wirklich absolut Allerschlimmste, was Sie einem Zeiger antun können, der Ihnen gerade seine Uhr präsentiert, mehr oder weniger, indem er die Manschette seines linken Ärmels ein bisschen hochschoppt und dann mehrfach aggressiv auf seinen wunderbar tollen Wecker guckt. Das Schlimmste, was Sie ihm antun können, ist wirklich diese Uhr zu erkennen, ihn anzusprechen und ganz freudig dann zu sagen, Mensch, die Uhr kenne ich, ich habe auch so eine. Und dann kommt der Satz, der dann den Abend beendet, der denn da lautet, sagen Sie mal, haben Sie die auch in der Türkei gekauft? Beginnen wir jetzt langsam mit der Kategorie der Sammler, bei denen es schon ein bisschen pathologisch wird. Und zwar beginnt mit dem Luxus-Messi. Das ist ein Mensch, der vom Uhrensammelvirus befallen ist, der allerdings ja noch eine weitere sehr, sehr große Angst in sich trägt, neben der Lust, dass er Uhren sammelt und sie gerne besitzen möchte. Seine Angst ist die Trennungsangst. Von nichts, was er jemals angeschafft hat, wird er sich trennen. Und er wird immer wieder, wie jeder Messi, alle möglichen Gründe dafür suchen. Das heißt, sie finden dort in der Wohnung ein buntes Potpourri an allem Möglichen. Also das ist eine allererste Uhr, die er zur Kommunion geschenkt bekam. Vielleicht nicht das Original, aber irgendwann musste er sie unbedingt nochmal kaufen. Dann haben sie dort, keine Ahnung, eine 1974er Billiguhr mit Quarz, die er irgendwo mal gefunden hat. Wie jeder Messi kann er natürlich eine absolute Geschichte dazu erzählen. Oder die 500er Swatch-Sammlung, von der er sich natürlich auch überhaupt nicht trennen kann, auch wenn da einige Batterien ausgelaufen sind und die Dinger nie mehr zum Leben erweckt werden. Die Sammelleidenschaft, seine Sammelleidenschaft, ist vollkommen aus der Bahn gelaufen. Ja, die Wohnungen sind jetzt natürlich nicht zugemüllt, aber Sie werden sehen, an Vitrinen und an Schränken. Achso, Vitrinen, da hat er einige davon. Das ist so diese Lieblingseinheit. Sie merken übrigens, wenn Sie so in dieses Luxus-Messitum abrutschen, das ist so ein ganz beliebter Satz, ui, ich habe eine 36er Vitrine, wenn die voll ist, dann höre ich aber auch. Dann werden die ersten verkauft, dann höre ich auf. Und bevor was Neues dazu kommt, und dann kaufen Sie sich eine zweite Vitrine und eine dritte und eine vierte. Und Sie merken auf einmal, wie Ihre Bücherschränke die Bücher verlieren wie Haarausfall, aber dafür leere Uhren, Boxen und Kartons und Umkartons sich dort stapeln, direkt neben den Vitrinen mit vielen, vielen Hunderten von. Die Sucht wird leider immer größer und er kann sie rein finanziell oft gar nicht mehr beim Konzessionär befriedigen, denn das wäre zu teuer. Also begibt er sich morgens früh als allererst auf die Flohmärkte und nervt dort jeden, der um 5.30 Uhr sein PKW auspackt, mit den Worten, haben Sie alte Uhren, haben Sie eine Dugena oder eine BWC oder eine Junghans, ich sammle, haben Sie oder wissen Sie, wer da irgendwas hat, dann sind Sie Luxus-Messi. Das Tragische dabei ist, dass man diese Sammlung irgendwann mal in einschlägigen, ich sag mal, Auktionsplattformen findet, unter der Überschrift Uhrenkonvolut abzugeben. Funktion ist nicht überprüft, Preis so 10 Euro pro Kilo. Das sind dann meistens die Nachlassverwalter in Form der Kinder und Enkel, die überhaupt nicht wissen, was er da gesammelt hat, zum Glück, und dann einfach sozusagen zum Schrottpreis wieder abgeben. Das Ende leider von vielen, vielen Luxusmessis. Der Luxusmessi überlappt sozusagen manchmal in seiner Art und Weise zusammen mit dem Heiler. Und zwar, der Heiler hat eine Mission. Der Heiler muss jede kaputte Uhr reparieren. Der Heiler ist meistens älteren Semesters und findet sich zusammen mit dem Luxusmessi sehr, sehr früh auf Flohmärkten ein. Und dort geht er dann auf die Jagd. Und er kauft so ziemlich alles, was aussieht wie eine Uhr, aber auf jeden Fall nicht mehr tickt, also relativ leblos und hoffnungslos auf irgendwelchen Tischen rumliegt. Das ist die Ware des Heilers. Sie liegt natürlicherweise irgendwo im preislichen Einstiegssegment, 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro, was es dem Heiler natürlich rein rechnerisch unheimlich leicht macht, große Massen von toten Uhren zu erwerben, um sie nach Hause zu tragen, wie die größten Kostbarkeiten, wie der Schatz des Gollum, um sie dann erst einmal auf dem Arbeitstisch auszubreiten, nachdem man mit der linken Hand, einer wischenden Bewegung der linken Hand, die vorangegangenen Schätze von den vorangegangenen Flohmarktbesuchen noch ein bisschen weggeräumt hat und sich dann eine Zeit lang darüber erfreut, was er denn nun endlich alles gefunden hat und was jetzt ansteht, zu heilen. Dafür hat sich in der Zwischenzeit in seiner kleinen Werkstatt auch ein erhebliches Maß an entsprechendem Fachwerkzeug angesammelt, das er meistens dann auch auf dem Flohmarkt erworben hat. Aber was ganz, ganz wichtig ist am Heiler, er ist kein Uhrmacher. Er kommt meistens aus einem technischen Beruf, ist sehr gerne pensioniert und stürzt sich dann in die Aufgabe, autodidaktisch sich zum Feinmechaniker der Haute Horlogerie auszubilden. Und bei jeder Uhr, bei der es nicht klappt, das ist für ihn überhaupt gar kein Rückschlag, sondern eher ein Ansporn, bei der nächsten wird es besser. Und immer lernt er etwas dazu. Und es ist natürlich theoretisch so, dass er auch alle diese Uhren wirklich reparieren könnte. Käme nicht fast täglich ein halbes Dutzend weitere dazu. Und wenn er jetzt gerade mal sich dran setzen könnte, um diese eine Uhr nochmal zu reparieren, ja, na, blöd. Jetzt ist gerade nochmal Flohmarktzeit, also muss er nochmal auf, um neue, Kranke zu finden, die er dann seiner Heilung unterzieht. Der nächste Sammlertypus ist der Jäger. Und wie der Name schon sagt, er liebt es zu jagen, zu suchen, zu graben, zu recherchieren und überall Schätze aufzustöbern, ihnen nachzustellen. Er liebt es, mit den Besitzern, den Vorbesitzern Fach zu simpeln, sie zu umgarnen, sie weich zu klopfen, ihnen Angebote zu machen. Er will einfach seine Beute haben. Für ihn ist der Einkauf der eigentliche Sinn des Sammelns. Jäger sind in den allermeisten Fällen sehr, sehr gut vorbereitet. Das heißt, sie schreiben Listen, sie wissen genau, was sie jagen, Excel-Tabellen, welches Sondermodell von welcher Marke und von welcher Serie sie noch nicht haben und was sie jetzt genau suchen. Also die Vorbereitung, das Aufsuchen, das Nachstellen, das ist für sie der. Das Jagdfieber steigt bis zu dem Moment, in dem er seine Beute endlich erlegt hat. Und sie liegt dann bei ihm zu Hause auf dem Tisch oder im Kästlein. Dann ist es irgendwann eine ganz gewöhnliche Uhr, wie allen anderen auch. Und dann guckt man schnell nochmal in die Excel-Tabelle, denn es gibt ja schon wieder den Druck, dem nächsten Beutestück nachzustellen. Im Gegensatz zu unserem Luxus-Messi kann der Jäger relativ schnell loslassen. und seine Beute wieder auswildern. Denn es geht ihm ja eigentlich nur um das Aufsuchen und Jagen. Für ihn ist ja der Reiz darin, wirklich genau dieses Modell zu bekommen. Wenn er es dann hat, naja, dann hat es halt. Also wird nochmal viel verkauft, man gibt es nochmal frei, man macht Platz sozusagen im Gehege, damit das nächste Beutestück kommen kann. Die ausgeprägte Form dieses Jägers und Wiederauswilderers ist der sogenannte Flipper. Das hat jetzt nichts mit dem Fernsehdelfin zu tun. Wenn Sie den Vergleich jetzt verstehen, dann gehören Sie genau zu der Alterszielgruppe für diesen Podcast. Wie gesagt, hat überhaupt gar nichts mit diesem Fernsehdelfin zu tun, sondern das ist jemand, der ganz genau genommen eigentlich gar kein Sammler ist. Die Zeit, die die Uhren bei ihm im Besitz, sage ich mal so, nicht in der Sammlung, verbringen dies eigentlich relativ kurz, weil sobald sie reinkommen, gehen sie wieder raus. Denn die Philosophie dieses, ich sag mal, manisch Unentschlossenen, die lautet ganz einfach, ich will was, aber ich habe noch überhaupt gar keine Ahnung was. Daher muss ich ständig kaufen, gucken, wild wählen, nochmal was kaufen, nochmal was verkaufen und da ist es oft so, dass der Postbote oder der Wertversand, der Kurier, der ein oder zwei Pakete von neuen Uhren bringt, direkt nochmal dieselbe Anzahl an Paketen wieder mitnimmt, weil sie schon wieder verkauft sind. Für Außenstehende ist das, was er dort tut oder vor allen Dingen, wie er es tut, also dieses angebliche Sammeln, vollkommen nicht nachvollziehbar. Denn im ersten Moment kauft er sich eine 58 mm Panerai, die er unbedingt haben möchte, was er auch dem Verkäufer erklärt. Das ist meine Traumuhr. Ich wollte schon immer eine große Uhr haben. Die nächste Uhr ist dann vielleicht eine 36 mm Nomos. Dann kauft er sich ein nagelneues Luxusmodell, weil er unbedingt mal in Anführungszeichen mit den Großen mitspielen möchte. Und einen Tag später erklärt er, dass er eigentlich eingeschworener Vintage-Fan ist und es auch tolle Uhren für unter 20 Euro gibt. Tja, und deswegen muss er flippern. Er versteht zwar überhaupt nicht, warum er in allen möglichen Foren deswegen verlacht wird und man ganz klar weiß, dass es sich um Flipper handelt, aber das ist so ein bisschen Junkie-mäßig. Also alle wissen es, außer man selbst, in welcher Abhängigkeit man da drin ist und so macht man einfach mal weiter. Und warum auch nicht, ist ja auch nur ein Hobby. Und wie gesagt, eine 58er Panerai am 16 cm Handgelenk kann ja auch beim nächsten Mal gut aussehen. Auch wenn das letzte Mal, aber das letzte Mal, das war ja auch was anderes. Und wir können es ja nochmal probieren. Und naja, lass mich doch einfach. In fachlicher Hinsicht ist das Gegenstück zum Flipper der Experte. Der Experte ist jemand, dem es eigentlich überhaupt gar nicht so sehr auf das Kaufen, Verkaufen, Besitzen oder sonst was ankommt, sondern er kennt sich einfach damit aus. Dieser Experte ist in den Foren dieser Welt ist ein Mythos, weil der Mann hat Ahnung und der besitzt zwar Uhren, aber eigentlich redet er nie drüber, sondern er besitzt sie und er weiß einfach Bescheid. Das ist auch toll, weil so profan jetzt hier über Uhren reden, sie zeigen, das ist alles. Der Mann ist ein Experte und ein Guru. Wenn man so jemand als Ankäufer gegenüber hat, also wenn ich jetzt eine Uhr verkaufen möchte und auf der anderen Seite ist ein Experte, dann wird es natürlich sehr, sehr eng, denn er lässt mich nicht nur spüren, dass er Bescheid weiß, sondern leider weiß er auch Bescheid. Und das ist im, ich sag mal so, im semi-professionellen bis Amateurbereich des Handelns schreckt das natürlich schon einigermaßen ab. Das funktioniert natürlich alles nur, wenn der Experte ein wirklicher Experte ist. Es gibt da leider noch die Unterkategorie des Experten, das ist der selbsternannte Experte. Und da wird es wiederum sehr eng. Der hat natürlich eine Menge Fachwissen, Nur ob dieses Fachwissen auch jedes Mal richtig ist, ist nochmal eine andere Geschichte. Und dann wird es natürlich ein bisschen blöd. Denn wenn Sie den gegenüber haben, dieser Experte, will Ihnen erstmal erzählen, dass er alles weiß. Ja, er interessiert sich für Ihre Uhr, die Sie vielleicht gerade verkaufen wollen. Aber eigentlich interessiert er sich eher dafür, Ihnen zu erklären, was er alles über diese Uhr weiß. Da werden Dutzende von E-Mails geschrieben, da wird mehrfach angerufen. Da wird gar nicht so sehr um den Preis gefeilscht, sondern nochmal eine Information und hat das auch und ist das auch die Uhr mit und ist das auch genau diese Auflage, bei der dann Folgendes verbaut wurde. Er will also eigentlich mehr zeigen, was er weiß, als sein Interesse an der Uhr jetzt groß ist. Er weiß natürlich nicht nur fachlich über dieses Modell Bescheid, er weiß natürlich auch über, ja, ich sag mal, das gesamte Unternehmen Bescheid. Er kennt meistens den CEO persönlich, er kennt alle Niederlassungen, er kennt alle Konzessionäre und vor allen Dingen kennt er alle Preise. Er weiß auch, wo auf dieser Welt in Timbuktu diese Uhr gebraucht, 2 Monate alt, in genau dieser Ausstattung und in dieser Farbvariante dann doch nochmal um 3,7% günstiger angeboten wird. Und das schmiert er Ihnen dann mehr als einmal aufs Brot. Ich kann dann auch eins vorwegnehmen, der Experte wird eigentlich nie kaufen, sondern er will Ihnen einfach nur klar machen, dass er der Experte ist. Daher, wenn Sie so jemand haben, der sich angeblich für Ihre Uhr interessiert, verkaufen Sie sie anderweitig. Oder was immer hilft ist, ach, tut mir leid, aber die Uhr ist bereits verkauft. Kommen wir zum Gegenspieler des Messi. Kommen wir zum Dealer. Der ja eigentlich nur Uhren verkaufen möchte, der Uhren nur in seinen Besitz bringt, um sie letztlich wieder zu verscherbeln. Er ist also so ein Zwischending zwischen dem Flipper und dem Experten, zwischen ja genau das Gegenteil eines Jägers, der nur besitzen möchte und der nur Beute machen will. Er will einfach nur verkaufen. Und das Interessante dabei ist, er hat oft schon Käufer für Uhren, die er selbst noch überhaupt gar nicht gekauft hat. Da er das meistens auf absolutem Amateurstatus macht, sage ich mal so, also ohne Gewährleistung, Garantie, alles das, was Sie normalerweise von einem Händler erwarten können, Händler erwarten müssen, Rückgabe etc. etc. Werden sich bitte immer noch mal gewahr, es ist wirklich ein Amateur. Da kauft jemand und verkauft privat. Das kann manchmal zu einem bösen Erwachen führen. Der Dealer, sollte er eine Sammlung haben, baut eigentlich keinerlei emotionale Verbindung zu seiner Sammlung auf. Das Einzige, was er wirklich darüber weiß, ist, wann er sie wo gekauft hat, zu welchem Preis. Und er hat natürlich auch schon wie ein Aktienhändler einen potenziellen Verkaufspreis im Kopf. Und dann geht das Ding direkt nochmal raus. Also er würde neben der Uhr auch noch gerne seine Großmutter verkaufen, wenn er mehrere davon hätte in seiner Sammlung. Der Dealer zieht seinen Reiz daraus, dass er in der Szene den Ruf hat, eigentlich ja so alles besorgen zu können. Das ist so sein Ding. Mensch, dann frag doch mal den Heinz oder den Paul, die sind doch Dealer und der kann dir eigentlich alles besorgen. Und das sind diejenigen, die alles organisieren, die Bescheid wissen, wo. Vor allen Dingen reden sie schrecklich gerne drüber. Oft können sie es gar nicht realisieren. Und wenn sie dann das ausgesprochene seltenes Stück von Patek Philippe wirklich suchen und dann einen solchen Dealer fragen, dann ist es natürlich gerade gestern verkauft worden oder naja, dieses Stück ja garantiert nicht. Also da kommt ja niemand dran, noch nicht einmal mehr ich. Eine eigenartige Spezies, die, wenn man direkt geschäftlich mit ihr zu tun hat, durchaus unzuverlässig und sehr stressig sein kann. Der letzte Typus, den ich Ihnen erklären möchte, ist der Genießer. Und der Genießer ist eigentlich nicht nur ein Sammler oder ein Jäger, ein Einkäufer, ein Verkäufer, sondern der Genießer ist ja vor allen Dingen ein Endergebnis. Derjenige, der schon so irgendwo alles mitgemacht hat. Das ist so das Ende eines langen Entwicklungsprozesses von Flipper über Heiler über, so ging es mir auch, alle möglichen Stationen, vielleicht erkennt sich auch dran. Und wenn Sie ganz, ganz viel Glück haben, dann erreichen sie nachher so ein bisschen diesen Status des Genießers. Genießer kennen sie oft an ihrer Unaufgeregtheit. Das heißt, sie müssen niemandem mehr was beweisen. Sie wissen eine ganze Menge, wissen aber auch ganz genau, was sie nicht wissen, haben vielleicht ihr Sammlerspezialgebiet, aber sind, ja, stressfrei. Sie lieben Uhren, weil sie Uhren mögen, deren Funktion oder weil sie sie sammeln. Sie wissen genau über die Vor- und Nachteile der einzelnen Stationen ihrer Sammelleidenschaft Bescheid. Sie haben den sehr, sehr großen Vorteil, dass sie nicht missionieren wollen, dass sie eigentlich im Smalltalk nicht auffallen, dass sie auch andere Themen haben, dass sie sich nicht nur über Uhren unterhalten, aber wenn dann das Thema auf Uhren kommt, ja, da können sie mitreden, dann können sie auch antworten, wenn sie gefragt werden, aber sie fangen jetzt nicht an, wie ein Wasserfall zu plappern, weil sie einfach nur mal beweisen wollen. Genießer kennt man auch ein ganz klein bisschen daran, dass sie nicht die ganze Zeit auf der Suche sind, weil Genießer haben erfahren, dass bestimmte Uhren, ja, die sind einfach nicht zu finden, die muss ich nicht suchen, die kommen irgendwann zu mir. Und wenn sie zu mir kommen, ist alles gut, dann soll es so sein. Das ist das Schicksal und das ist Karma. Und wenn dann der Preis stimmt, dann werden sie kaufen, weil sie kennen den Preis. Und wenn er nicht stimmt, dann werden sie nicht kaufen, dann wird irgendwann ein anderes Modell kommen, das sie vielleicht schon im Kopf haben, vielleicht aber noch nicht oder vielleicht noch überhaupt gar nicht kennen. Mal schauen. Ihre Sammlung und ihre Uhren, das sind sozusagen ihre Freunde oder ihre Kinder, egal wie man es so sagen möchte. Und sie ziehen da eine ganze Menge Liebe draus und eine ganze Menge Freude, aber sie lassen sie auch gehen, wie das mit Kindern so ist, ohne sie belehren zu wollen oder sie verändern zu wollen. Tja, und Sie haben jetzt gemerkt an meinen pathetischen Worten, der Genießer ist ein Zustand, den ganz, ganz wenige erreichen. Auch ich habe ihn noch nicht erreicht. Ich hoffe, dass Sie ihn vielleicht irgendwann mal erreichen werden. Vielleicht hilft Ihnen meine kleine Typologie, um zu erkennen, wo Sie jetzt gerade im Moment stehen, was Sie schon durchlaufen haben und was nicht. Wie gesagt, es ist keine wissenschaftliche Expertise. Es ist so meine Erfahrung, die ich im Laufe der letzten 30 Jahre gemacht habe. Vielleicht hilft sie Ihnen ja weiter. Wenn Sie alles das über die Arten der Sammler, die Typologie nachlesen wollen, dann bitte in meinem Buch Armbanduhren sammeln. Das finden Sie in all meinen Shops, Herr Stroms Bücher, Herr Stroms Ursachen, der Zeitvertreiber. Wenn Sie mich im Netz irgendwo finden, dann finden Sie immer auch einen Link zu diesem Buch. Da finden Sie auch eine ganze Menge andere interessante Informationen und Hinweise und Erfahrungswerte zum Thema Sammeln, Aufbewahren, Pflege, Kaufen, Verkaufen, Uhren einschätzen, alles was damit zu tun hat. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich fürs Zuhören auch dieser zweiten Folge rund ums Thema Sammler. Was sind das für Typen? Und ich hoffe, dass Sie gesund bleiben, dass Sie gesund durch die nächsten Monate kommen. Dann sage ich wie immer ganz gerne, damit Sie gesund bleiben und Sie es noch nicht getan haben, dann lassen Sie sich impfen. Oder Boostern habe ich getan und mir geht es ganz hervorragend. Ich bedanke mich, ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal nochmal reinhören und verbleibe bis dahin mit ganz, ganz herzlichen und uhrenverrückten Grüßen, Ihr Bernhard Strom. Und immer dran denken, bessere Zeiten beginnen nie mit schlechteren Uhren.